Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise.
Stell dir vor, du lebst im Jahr 1939. Die ganze Welt blickt gebannt auf den drohenden Krieg. Man schaut auf Panzer, auf Truppenbewegungen, ja, auf politische Allianzen. Die Zeitungen sind einfach voll von diesem militärischen Rüstungswettlauf.
Richtig.
Und von der schieren Zerstörungskraft menschlicher Erfindungen. Doch exakt in diesem historischen Moment, also inmitten dieses ohrenbetäubenden Lärms der Weltgeschichte, da schreibt eine Frau namens Bertha Düdet eine Warnung nieder. Eine Warnung, die von etwas völlig anderem handelt.
Ja.
Sie spricht nämlich nicht von Bomben. Sie spricht von einem unsichtbaren Feind, gegen den die brillantesten Köpfe, die fortschrittlichsten Labore und die mächtigsten Staaten der Welt absolut machtlos sein werden.
Und also genau da setzen wir heute an. Willkommen zu dieser neuen, sehr tiefgehenden Analyse. Wir betrachten heute ein Dokument, die sogenannte Kundgabe BD-1126. Ein Text, der uns wirklich zwingt, unsere Vorstellung von Sicherheit komplett zu überdenken. Wir nehmen uns dafür heute bewusst Zeit. Wir schlagen ein sehr ruhiges, fast schon besinnliches Tempo an.
Ja, das ist auch nötig bei dem Thema.
Absolut. Weil wir uns als Analysten einer Thematik nähern, die den absoluten Kern unserer menschlichen Existenz berührt. Es geht um die Grenze unserer Beherrschbarkeit, um den Moment, an dem das ultimative Sicherheitsnetz unserer modernen Zivilisation einfach reißt.
Genau das wollen wir heute gemeinsam mit dir, der uns zuhört, aufdröseln. Wir ordnen diesen Text in unser übergeordnetes Thema der 7 Jahre Neustart ein. Wir wollen verstehen, warum ausgerechnet der physische Zusammenbruch, also eine globale Seuche, in dieser Quelle als der Anfang des Endes bezeichnet wird.
Ja.
Lass uns dafür vielleicht zunächst kurz die historische Bühne betrachten. 1939. Die moderne Medizin stand damals gerade an einem gewaltigen Wendepunkt. Alexander Fleming hatte das Penicillin zwar schon entdeckt, aber dieses Zeitalter der Antibiotika, das begann gerade erst.
Genau, dieses fast schon blinde Vertrauen in die Medizin.
Richtig. Die Menschheit dachte, naja, wir können alles heilen. Wir können die Natur endgültig besiegen.
Und genau in diese aufkeimende Hybris hinein formuliert die Kundgabe ein Szenario, in dem das absolute Gegenteil eintritt. Wenn wir diesen Text heute lesen, also fast 100 Jahrhunderte später, wirkt er beängstigend aktuell.
Puh, ja. Das tut er wirklich.
Weil er eben nicht nur eine medizinische Krise beschreibt, sondern eine tiefe psychologische und spirituelle Bankrotterklärung der Menschheit. Er skizziert eine Situation, in der eine verheerende Krankheit ausbricht. Und der entscheidende, der alles verändernde Faktor ist die absolute Ratlosigkeit der Experten. Es gibt, so heißt es dort, keine Rettung.
Bevor wir gleich tief in den genauen Wortlaut gehen, möchte ich versuchen, das mal etwas greifbarer zu machen.
Gerne.
Wenn wir heute an Wissenschaft und Medizin denken, dann ist das ja nicht nur ein Werkzeug für uns. Es ist fast so, als hätten wir das Warnlämpchen im Auto einfach abgeklebt.
Das ist ein gutes Bild.
Die moderne Medizin repariert unentwegt die Symptome unserer Lebensweise. Sie tauscht Teile aus, sie unterdrückt Schmerzen, sie verlängert das Intervall bis zum unvermeidlichen Ende. Und weil das so gut funktioniert, haben wir vergessen, dass der Motor selbst vielleicht ein grundlegendes Problem hat.
Ja.
Diese Kundgabe sagt im Grunde, irgendwann brennt der Motor durch. Und kein Mechaniker der Welt kann ihn mehr starten, weil wir das eigentliche Problem ignoriert haben.
Das ist eine sehr treffende Analogie. In modernen Begriffen ausgedrückt, ist die Wissenschaft ja im Grunde zu unserer säkularen Religion geworden.
Absolut.
Sie ist der Ort, an dem wir Antworten auf existenzielle Bedrohungen suchen. Wenn diese säkulare Religion nun plötzlich versagt, erleben wir nicht nur eine Gesundheitskrise.
Sondern?
Wir erleben eine fundamentale Glaubenskrise der gesamten Gesellschaft. Es entsteht ein sogenannter ontologischer Schock.
Also eine Erschütterung der Realität selbst.
Genau, eine Erschütterung dessen, was wir für die absolute Realität hielten. Um zu verstehen, wie tief dieser Schock greift, müssen wir uns ansehen, wie die Quelle diesen Moment der Erkenntnis beschreibt.
Das ist der Moment, in dem wir die Originalworte der Kundgabe wirklich für sich sprechen lassen sollten.
Ja.
Wenn du uns gerade zuhörst, achte einmal auf die Wucht und die Kompromisslosigkeit dieser Formulierung. Es ist faszinierend und beklemmend zugleich, wie hier eine globale Kettenreaktion vorhergesagt wird.
Ich lese den Textabschnitt aus dem Jahr 1939 mal ganz langsam vor.
Bitte.
Er lautet: Es wird zuvor die Welt voller Entsetzen, das Land meiden, das Not und Elend überträgt auf alle Menschen durch Krankheit und Seuchen aller Art.
Puh. Die Welt voller Entsetzen, das Land meiden.
Es geht noch weiter. Es wird eine verheerende Krankheit die Menschen befallen und sie werden keine Rettung finden. Und dies wird der Anfang sein des Endes.
Lass das mal kurz sacken. Keine Rettung finden. Und dieses Bild, die Welt voller Entsetzen, das Land meiden, das beschreibt doch den völligen Zusammenbruch von allem, was wir heute Globalisierung oder internationale Solidarität nennen.
Richtig.
Da ist kein heroischer gemeinsamer Kampf der Menschheit gegen ein Virus. Da ist nur Flucht. Da ist das Schließen von Grenzen, das Kappen von Lieferketten, also die totale Isolation aus purer Not.
Mm.
Und das zentrale Wort hier ist für mich Entsetzen.
Lass uns genau dieses Wort analytisch betrachten. Entsetzen. Warum benutzt der Text nicht das Wort Angst oder Sorge?
Das ist eine wichtige Unterscheidung.
Psychologisch gesehen ist Angst eine gerichtete Emotion. Man hat Angst vor etwas Konkretem und überlegt, wie man es bekämpfen oder ihm entkommen kann.
Genau, Angst ist noch handlungsfähig.
Entsetzen hingegen ist der Zustand, in dem der Verstand völlig kapituliert. Es ist das Gefühl, das eintritt, wenn das Gehirn die Realität nicht mehr verarbeiten kann, weil eben alle bisherigen Lösungsstrategien ins Nichts führen.
Wenn also Ärzte sterben, wenn Krankenhäuser zu Orten der Gefahr statt der Heilung werden?
Ja, dann bricht das kognitive Gerüst unserer Zivilisation zusammen. Das Entsetzen entsteht aus dem totalen Verlust der Illusion von Kontrolle.
Das leuchtet absolut ein. Wenn die körperliche Unversehrtheit das Höchste ist, was wir besitzen, also weil wir vielleicht an nichts anderes mehr glauben als an dieses eine materielle Leben, dann ist die Unkontrollierbarkeit einer Krankheit natürlich der ultimative Horror.
Absolut.
Aber hier müssen wir den Schritt weitergehen, den die Quelle von uns verlangt. Wenn wir aus einer rein wissenschaftlichen, irdischen Perspektive auf so ein Ereignis schauen, dann ist es ja einfach ein biologischer Unfall. Eine Mutation, Pech.
Ja, einfach Zufall.
Die Kundgabe von Bertha Dudde ordnet dieses Ereignis jedoch in einen gewaltigen spirituellen Rahmen ein. Sie stellt die alles entscheidende Frage nach dem Warum. Warum passiert das?
Exakt. Und hier vollzieht der Text einen radikalen Perspektivwechsel. Diese Seuchen sind laut der Quelle kein evolutionärer Zufall. Sie sind ein Eingriff.
Ein gezielter Eingriff.
Ja. Sie sind Boten mit einer glasklaren Aufgabe. Die spirituelle Prämisse lautet hier: Die Menschheit hat sich so weit in die Materie, in den Egoismus und in die Gottferne verrannt, dass weiche Korrekturen einfach nicht mehr ausreichen.
Mhm.
Gott setzt der Menschheit, wie es im Text heißt, eine kürzeste Frist. Die Seuchen sind im Grunde ein radikales Brecheisen, um eine Entwicklung zu stocken, die sonst unweigerlich in die totale geistige Finsternis führen würde.
Das ist starker Tobak.
Ich möchte dir das zweite zentrale Zitat vorlesen, das diesen Weckruf formuliert.
Bitte, ja.
Dort heißt es: Noch eine kürzeste Frist setze ich euch, auf dass ihr euch besinnet und den Weg verlasset, den ihr nun auf Erden wandelt.
Mhm.
Ihr werdet zum letzten Mal gewarnt und gemahnet zur Umkehr, denn noch kann der Einzelne für sich das ewige Verderben abwenden. Noch ist ihm die Möglichkeit geboten, seine Seele zu retten.
Okay, also lass mich hier mal ganz bewusst den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Wenn ich das höre, dann drängt sich mir wirklich ein massiver Widerspruch auf. Ist es nicht zutiefst zynisch, eine globale, todbringende Pandemie als eine Art spirituellen Lehrmoment zu betrachten?
Das ist die Frage, die man stellen muss.
Wie rechtfertigt dieses theologische Konzept den immensen Kollateralschaden? Ich meine, wenn menschliche Eltern ihrem Kind absichtlich eine unheilbare Krankheit indizieren würden, um ihm, naja, Demut beizubringen, das würden wir doch als sadistischen Missbrauch bezeichnen. Wie trennt dieser Text göttliches Eingreifen von reiner Grausamkeit? Warum soll ausgerechnet durch solches körperliches Leid geistige Klarheit entstehen?
Puh, ja. Das ist vielleicht die wichtigste und schwerste Frage, die man an diesen Text stellen muss. Und die Antwort erfordert, dass wir das Paradigma des modernen Menschen für einen Moment komplett verlassen.
Inwiefern?
Unser heutiges Denken setzt ja voraus, das physische Leben ist der höchste Wert und der Tod ist das absolute Übel.
Ja, das ist unser westliches Fundament.
Der spirituelle Rahmen dieser Kundgabe geht aber von der exakt gegenteiligen Prämisse aus. Die Seele ist ewig und der physische Körper ist lediglich eine temporäre Schule.
Mhm.
Aus dieser Sichtweise heraus ist nicht der physische Tod die größte Katastrophe, sondern das ewige Verderben der Seele. Also der Zustand, in dem ein Bewusstsein sich völlig vom Licht, von der Liebe und von der Wahrheit isoliert hat.
Das heißt, das Leid wird hier als Instrument der Rettung betrachtet, nicht als Strafe.
Genau. Die Analogie mit den Eltern funktioniert hier nicht, weil menschliche Eltern nur über das physische Wohl wachen können.
Ja, verstehe.
Wenn wir aber annehmen, dass eine höhere Intelligenz, ein Schöpfer, das ewige, unsterbliche Potenzial des Menschen sieht, dann wird das physische Leben zur Nebensache, wenn die Seele auf dem Spiel steht.
Aber warum nun ausgerechnet durch Krankheit?
Weil die Krankheit uns das Einzige nimmt, worauf wir unser Ego stützen, unseren eigenen Körper.
Mhm.
Ein Krieg ist schrecklich, aber er kommt von außen. Ein Erdbeben kommt von außen. Aber eine Seuche durchdringt uns.
Sie ist in uns.
Sie zeigt uns, dass wir nicht einmal Herr über unsere eigenen Zellen sind. Sie zerschmettert die Illusion der Autonomie.
Wow.
Das Ziel ist es, diese verkrustete Hülle unseres Hochmuts so hart aufzubrechen, dass überhaupt wieder ein spaltbreit Licht hindurchdringen kann.
Das ist ein unglaublich schwerer Gedanke. Aber er bringt mich direkt zum nächsten logischen Problem. Lass uns das mal psychologisch aufdröseln.
Mhm.
Wenn wir in den Abgrund blicken, wenn Menschen an einer Krankheit sterben und absolut keine medizinische Hilfe in Sicht ist, dann reagiert unser Gehirn auf diese Bedrohung doch instinktiv mit Kampf oder Flucht.
Richtig.
Mit purer, blinder Panik. Wenn das Ziel dieses ganzen Schreckens eine Besinnung und Umkehr sein soll, verhindert nicht gerade die schiere Todesangst genau jene friedvolle Kontemplation, die da gefordert wird?
Ja.
Wie soll jemand in der Isolation, umgeben von purem Elend, plötzlich zur tiefen spirituellen Einkehr finden?
Das ist der Kern des menschlichen Dramas, das hier vorhergesagt wird. Die natürliche Reaktion des Gehirns ist Panik. Das ist völlig richtig. Das passiert eben, wenn sich das Bewusstsein zu 100% mit dem Körper identifiziert.
Mhm.
Die Kundgabe macht sich da auch überhaupt keine Illusionen. Sie behauptet nicht, dass plötzlich alle Menschen erleuchtet durch die Straßen wandeln werden. Im Gegenteil.
Sondern?
Sie beschreibt sehr präzise die Stufen der gesellschaftlichen Trauer und Verzweiflung. Wenn das Vertrauen in die Medizin, unsere säkulare Religion, wegbricht, erleben wir eine kognitive Dissonanz allergrößten Ausmaßes. Und wie reagieren Menschen auf kognitive Dissonanz?
Selten mit sofortiger Demut, würde ich sagen.
Meistens reagieren sie mit Wut.
Sie suchen Schuldige.
Genau, sie werden sich verhärten, sie werden nach Erklärungen suchen, Verschwörungstheorien anhängen, Regierungen stürzen wollen.
Mhm.
Und im spirituellen Sinne, sie werden die Gottheit anklagen, an die sie vorher vielleicht gar nicht geglaubt haben.
Das ist ein interessanter Punkt.
Sie werden rufen, wenn es einen Gott gäbe, wie könnte er das zulassen? Anstatt zu erkennen, dass das Fundament ihrer gesamten Lebensweise, der blinde Materialismus, auf Sand gebaut war, werden sie den Sturm verfluchen.
Ja.
Die Quelle beschreibt diesen Weckruf als die Donnerstimme Gottes.
Eine Donnerstimme. Das ist ein faszinierendes, ein sehr mächtiges Bild. Ein Donner ist ja nicht nur laut. Er bringt die physische Welt zum Vibrieren. Er übertönt jeden anderen Lärm. Er zwingt dich einfach, innezuhalten.
Und genau darin liegt die psychologische Funktion. Eine leise, sanfte Ermahnung würde in einer Welt, die vom Lärm des Konsums und des Fortschritts Glaubens völlig betäubt ist, einfach überhört werden.
Mhm. Absolut.
Der Donner erzwingt Aufmerksamkeit. Aber wie man diesen Donner interpretiert, das bleibt dem freien Willen des Einzelnen überlassen.
Also die Entscheidung liegt bei uns.
Ja. Für die einen ist es nur bedrohlicher Lärm, der sie in die Wut treibt. Für die anderen, für jene wenigen, die bereit sind, ihren intellektuellen Hochmut fallen zu lassen, ist dieser Donner der Moment der Befreiung.
Wahnsinn.
In dem Moment, in dem ein Mensch kapituliert und sagt, mein Wissen ist am Ende, ich übergebe mich einer höheren Macht, da wandelt sich das Entsetzen in eine innere Ruhe. Das ist der Mechanismus der Umkehr.
Wir müssen diesen Gedanken jetzt in das große Ganze einbetten. Der Text spricht ja vom Anfang des Endes.
Mhm.
Das bedeutet logischerweise, dass diese verheerende Krankheit nicht der Schlussakkord ist. Sie ist erst der Auftakt.
Wenn wir uns die Struktur dieser prophetischen Schriften ansehen, wie ordnet sich dieses biologische Versagen in den weiteren Verlauf ein?
Diese Krankheit hat im prophetischen Heilsplan die Funktion, die Menschheit mürbe zu machen. Das klingt hart, aber es ist präzise.
Mürbe machen.
Wenn wir uns die Menschheit als ein starres, erstarrtes System vorstellen, dann muss dieses System erst weich gemacht, aufgeweicht werden, bevor es transformiert werden kann.
Warum?
Weil laut diesen Texten auf die Seuchen noch gewaltigere Erschütterungen folgen werden. Wir sprechen von Naturkatastrophen kosmischen Ausmaßes und letztlich von der Trennung der Geister. Das Brechen des menschlichen Stolzes durch die Ohnmacht der Krankheit ist die Vorbereitung. Es ist ein Akt der Reinigung.
Also eine Trennung von Wahrheit und Illusion.
Ganz genau. Unsere heutige Welt ist aus der Perspektive dieses Textes eine Welt des Scheins. Wir gaukeln uns vor, wir hätten das Leben im Griff.
Ja.
Wir könnten Schicksal und Tod durch Technologie quasi wegadministrieren. Die Krankheit reißt diese Maske brutal herunter. Das ist der schmerzhafte Prozess der Wahrheitsfindung.
Puh.
Erst wenn alle irdischen Hilfsmittel versagt haben, wird sichtbar, worauf ein Mensch wirklich vertraut. Die Krise wirkt wie ein Katalysator. Sie bringt das verborgene Innere nach außen.
Das heißt, der Charakter offenbart sich.
Wer tief im Egoismus verankert ist, wird in der Krise vollkommen in Angst und Wut erstarren. Wer aber in sich noch einen Funken Gottvertrauen trägt, bei dem wird dieser Funke durch die Not zu einer Flamme der Erkenntnis entfacht.
Lass uns versuchen, die verschiedenen Fäden, die wir heute aufgenommen haben, für dich, der du uns zuhörst, mal zusammenzufassen. Wir haben eine Quelle aus dem Jahr 1939 analysiert, die nicht weniger als den völligen Zusammenbruch unseres wissenschaftlichen Weltbildes vorhersagt. Das entscheidende Aha-Erlebnis dieser Untersuchung liegt in dem psychologischen und spirituellen Mechanismus dahinter. Wir haben gesehen, wenn die Medizin als die höchste Instanz unserer Zeit keine Rettung mehr bieten kann, entsteht nicht einfach nur ein medizinisches Problem.
Richtig.
Es entsteht ein globales Entsetzen, weil das Fundament unserer Kontrolle wegbricht. Die Krankheit wird in der Kundgabe als das extremste, aber eben auch als das einzig verbleibende Mittel beschrieben, um den Hochmut der Menschheit zu brechen.
Ja?
Wir haben analysiert, wie die natürliche Panik des Körpers der Kontemplation im Wege steht. Und dass die eigentliche Herausforderung darin besteht, den Zusammenbruch der materiellen Illusion nicht mit Wut zu beantworten, sondern mit Demut. Denn erst in der vollkommenen Ohnmacht offenbart sich der spirituelle Kern.
Das ist eine präzise Synthese. Die materielle Hülle muss Risse bekommen, damit das Licht der höheren Erkenntnis überhaupt einfallen kann.
Mhm.
Wer sich diesem Prozess hingibt, so die Verheißung des Textes, für den verliert das äußere Entsetzen seine zerstörerische Macht über die Seele.
Bevor wir für heute schließen, möchte ich noch einen Gedanken in den Raum stellen, der mich während unserer Recherche wirklich nicht mehr losgelassen hat.
Bitte?
Einen Gedanken, den du vielleicht in die nächsten Tage mitnehmen und für dich selbst überprüfen kannst. Wenn wir die Prophezeiung dieser Kundgabe betrachten, also diese Warnung vor der absoluten Hybris, das Leben beherrschen zu wollen.
Ja.
Dann frage ich mich unweigerlich, wo wir heute stehen. Schau dir das Silicon Valley an. Schau auf die Milliardäre, die Unsummen in die sogenannte Longevity-Forschung investieren, um das Altern zu heilen.
Mhm. Ewiges Leben auf Erden.
Genau. Oder die daran arbeiten, das menschliche Bewusstsein irgendwann in eine KI hochzuladen. Sie wollen den Tod buchstäblich abschaffen. Und die Frage ist, sind wir damit auf dem besten Weg in ein neues goldenes Zeitalter?
Oder?
Oder bauen wir gerade mit Milliardenaufwand und besseren Algorithmen exakt dieselbe Festung der Illusionen auf? Denselben Turmbau zu Babel, dessen unweigerlichen Einsturz Bertha Dude 1939 als den Anfang des Endes beschrieben hat.
Das ist eine sehr tiefe Frage.
Ist der Versuch, den Tod technisch zu besiegen, vielleicht der ultimative Beweis dafür, dass wir die Lektion unserer eigenen Vergänglichkeit bis heute nicht verstanden haben?
Ein Gedanke, der die Brücke von der historischen Prophezeiung direkt in unsere technologische Gegenwart schlägt und der zeigt, wie zeitlos das Problem des menschlichen Egos wirklich ist.
Das war ein tiefer, ein sehr nachdenklicher Weg, den wir heute gemeinsam gegangen sind. In unserer kommenden Analyse werden wir genau an dieser Schnittstelle von äußerem Druck und innerem Erleben ansetzen.
Darauf freue ich mich schon.
Wir werden uns von der rein physischen Bedrohung der Seuchen abwenden und uns der unsichtbaren Krise widmen. Es wird um das Thema psychische Not und Lebensangst gehen.
Mhm.
Und wir werden ergründen, warum gerade die menschliche Psyche in dieser Zeit so stark unter Druck gerät. Selbst dann, wenn der Körper scheinbar vollkommen gesund ist. Wir danken dir, dass du uns auf dieser anspruchsvollen Betrachtung begleitet hast. Bleib gesund an Leib und Seele.